Welcome back to another.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Du warst wieder schneller.
Ich musste es versuchen. Wie geht es dir?
Es ist kalt heute.
Ja, so kalt hatten wir es lange nicht mehr. Aber wir sollten es nicht zu laut sagen, denn in Kanada oder Europa werden sie uns auslachen, wenn wir sagen, dass es kalt ist.
Alles unter 25 ist frostig.
25 Grad Celsius.
Celsius. Ja, das ist frostig. Wenn es auf 20 oder 19 fällt, wird es Zeit, sich in eine elektrische Heizdecke einzuwickeln.
Deswegen sagte ich, dass Leute in anderen Ländern uns auslachen werden. Aber für uns ist das kalt.
Ja, das ist sehr kalt. Martin, wir werden über Parallelen zu unserer Zeit sprechen. Ich denke, dass das an eine frühere Folge anknüpft, als wir über die Kirche der Übrigen sprachen. Denn die Parallelen zu unserer Zeit zeigen uns, dass wir für die verschiedenen Entwicklungen, die stattfinden, tatsächlich auf Kurs sind.
Ja, lass uns mit einem Gebet anfangen, um ins Thema einzusteigen. Unser himmlischer Vater, wir sind so gesegnet und so unwürdig, dennoch bitten wir dich, dass du uns bitte hilfst, diese Botschaft immer noch der Welt zu bringen, unseren Verstand bei dem Gespräch zu erleuchten und uns durchzutragen. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Gut, Martin. Lass uns die Geschichte der Reformation und dann die Ereignisse von 1843 und 1844 betrachten. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, was 1843 und 1844 geschah, Martin, war es im Grunde ein Wiederinkraftsetzen der Reformation?
Ja.
Mit einem bisschen zusätzlichen Licht über das Gesetz und das Heiligtum.
Und es ist auch so, dass die Menschen in der Reformation aus Babylon hinausgehen mussten, aus dem System herausgehen mussten.
Ja, und sogar innerhalb jenes Systems gab es, wenn man von 1844 zu 1888 weitergeht, diese riesige Wahrheit der Gerechtigkeit aus Glauben. Aber es war keine neue Wahrheit. Schon die Reformatoren hatten sie entdeckt.
Das stimmt. Also die Reformatoren hatten schon die Grundstruktur.
Ja, im Grunde geschah 1843 und 1844 nichts anderes, als dass man das Gesetz entdeckte. Das war so eine große Sache, denn die Welt hatte das Gesetz nichtig gemacht, sodass das Pendel jetzt in Richtung Gesetz schwang. Während dieses Vorgangs schien die Gerechtigkeit durch Glauben vernachlässigt zu werden. So gab es einen Punkt, an dem das Pendel wieder zurückschwingen musste zur Gerechtigkeit aus Glauben. Aber da gab es diese magnetische Anziehungskraft des Gesetzes hier drüben. Und so hatte man diese verschiedenen Darstellungen oder Bilder mit Christus auf der einen und dem Gesetz auf der anderen Seite, dann Christus hier und das Gesetz dort, während beide in Wirklichkeit übereinander liegen sollten, weil man das eine nicht vom anderen entfernen oder trennen kann. Man kann den Charakter nicht von Menschen trennen.
Nein.
Weil der Charakter den Menschen ausmacht. Ich habe meines Vaters Gebote gehalten. Deshalb ist der Charakter Christi in Einklang mit dem Gesetz. So ist jede Form der Trennung ein Handeln, das das Pendel schwingen lässt.
Wenn man 1843 und 1844 nimmt, ist es ähnlich wie bei der Reformation. Man hat wieder diese Bereinigung der Lehren und all das. Ich denke, geistlich sind wir wieder an diesem Punkt.
Ja. All diese Wahrheiten wurden entdeckt und jetzt gibt es wieder einen massigen Angriff auf die Säulen, die diese Bewegung zu dem macht, was sie ist. Es ist einfach eine weitergeführte Reformationsbewegung. Wieder wird versucht, sie auszureißen. Aber das ist das Werk der Jesuiten. Sie wollen die Wahrheit ausreißen. Es gibt auch bestimmte Parallelen zu unserer Zeit. Wir müssen aus dieser Vergangenheit lernen, was wir tun sollen, um zu verhindern, dass wir die gleichen Fehler begehen, wie die Mehrheit der Menschen sie damals machte. Weißt du, diese Parallelen sind so faszinierend. Sollen wir also mit der Reformation beginnen? Gott erweckte Menschen, um gegen die herrschenden Sünden der päpstlichen Kirche aufzutreten, um die Reformation durchzuführen. Durch solche erwählten Männer wurde die Finsternis durch Lichtstrahlen erhellt. Viele nahmen das Licht dankbar an und wandelten darin. Wenn ein Zeuge erschlagen wurde, erhoben sich zwei oder mehr, um seinen Platz einzunehmen. Aber Satan war nicht zufrieden. Er konnte nur Macht über ihren Körper ausüben. Er konnte den Gläubigen nicht ihren Glauben und ihre Hoffnung rauben. Und selbst im Tod triumphierten sie in der Hoffnung auf die Unsterblichkeit bei der Auferstehung der Gerechten. Als die Gemeinde verfolgt wurde, waren ihr Glieder einander in Liebe zugetan. Sie waren stark in Gott. Sünder durften sich nicht mit der Gemeinde verbinden. Weder der Verführer noch der Verführte. Nur jene, die bereit waren, alles für Christus zu verlassen, konnten seine Jünger sein. Sie wollten gern arm, demütig und Christus ähnlich sein. Ist das nicht interessant?
Eine wunderbare Aussage. Sie wollten gern arm, demütig und Christus ähnlich sein.
Um Christi willen.
Ja.
Interessant. Und nur unter der Verfolgung konnten sie diese Reinigung schaffen.
Das war die physische Verfolgung. Aber Satan genügte das noch nicht. Denn er sah, je mehr sie physisch verfolgte, je mehr sie physisch litten, desto stärker standen sie da.
Okay. Satan entschied sich mit seinen Engeln für einen erfolgreicheren Weg, Seelen zu Fall zu bringen, einen Weg, der am Ende zu viel sichererer Ergebnissen führte. Satan beschloss daher, auf eine sanftere Art und Weise zu kommen. Er hatte bereits die Lehren der Bibel verfälscht und Traditionen, die Millionen ins Verderben stürzen sollten, wurzelten sich in dieser Zeit tief ein. Seinen Hass bezähmend beschloss er, seine Untergebenen nicht weitgehend zu solch bitterer Verfolgung zu trennen, sondern die Gemeinde dahin zu bringen, sich um verschiedene Traditionen zu streiten, anstatt um den Glauben, der den Heiligen einst übergeben wurde. Als Satan so die Kirche dazu bewog, unter dem Vorwand, dass sie dadurch gefördert würde, Ehren- und Gunstbeweise der Welt anzunehmen, begannen sie, die Gunst Gottes zu verlieren. Sie verlor allmählich ihre Kraft, weil sie es vermied, die geradlinigen Wahrheiten zu verkünden, die die Vergnügungssüchtigen und Freunde der Welt ausgeschlossen hätten. Er ist ein ganz schöner Stratege, stimmt's?
Ein Meister darin.
Martin, wenn du so darüber nachdenkst, sogar ganz früh in der Erfahrung der frühen Christen, erlitten sie das Märtyrerschicksal. Und das singend. Man steckte sie ins Kolosseum. Sie wurden von Tieren zerrissen, gekreuzigt, und doch konnte er sie nicht vernichten. Er konnte sie einfach nicht loswerden. So musste er die Welt in die Gemeinde bringen und Kompromisse einführen. Durch Kompromisse vernichtete er sie. Aber jetzt wollte er, dass die kompromittierte Kirche der Repräsentant wurde. Was für eine Strategie.
Ja.
Wenn du dich als Heide in der Vergangenheit dafür entschieden hast, Christ zu werden, dann hast du das Wort Gottes studiert und bist zu dem Schluss gekommen, dass das die Wahrheit ist. Und wenn du von ganzem Herzen geglaubt hast, so wie es in der Apostelgeschichte Kapitel 8 heißt, dann wurdest du getauft und kamst in die Gemeinde. Anders gesagt, war die Taufe eine Barriere. Sobald man von ganzem Herzen glaubte, was bedeutet, dass man erwachsen war, mit der Fähigkeit ausgestattet, Falsches und Irrtum zu erkennen, dann wurde man getauft. Also musste Satan einen Plan aushecken, um das zu stoppen. Denn er wollte die Welt in der Gemeinde haben. So erfand er die Säuglingstaufe.
Ja.
Denn mit der Erfindung der Säuglingstaufe schneidet man das, wenn du von ganzem Herzen glaubst, heraus und bringt die Welt in die Kirche hinein. Man füttert sie mit Tradition und dann hat man eine weltliche Kirche, die den Meisterverführer repräsentiert. Clever, oder?
Sehr clever. Stimmt.
Ja, sehr clever. So geht er vor. Lass uns das die ganze Strecke bis zu den Übrigen hindurchziehen. Wenn man Teil der Übrigen werden möchte, muss man wissen, was die Übrigen sind. Auch warum die Übrigen zu den Übrigen wurden. Auf der Grundlage der Säulen des Adventismus.
Und was eine ganz wichtige Sache ist, Man muss die Welt aus der Kirche draußen halten.
Ja, man muss die Welt aus der Kirche draußen halten und darf sie nicht in die Kirche bringen. Gibt es eine Bewegung, die Welt in die Kirche hineinzubringen?
Oh, definitiv.
Ach, was eine Bewegung. Es wurde eine sehr erfolgreiche Operation durchgeführt. Und ganz viele unserer Kirchen sind so weltlich geworden, dass nur Wracks übrig sind.
Ja.
Wir zitieren in unserem Studium viel aus Erfahrungen und Gesichter. Stimmt's? Heute ist die Kirche nicht das getrennte, abgesonderte Volk wie zur Zeit, als das Feuer der Verfolgung gegen sie aufloderte. Ich sah, dass wenn die Kirche sich stets ihren heiligen und abgesonderten Charakter bewahrt hätte, die Kraft des Heiligen Geistes, die den Jüngern zugeteilt wurde, noch heute bei ihr weilen würde. Die Kranken würden geheilt, die Teufel gestraft und ausgetrieben werden. Sie würde mächtig und ein Schrecken für ihre Feinde sein. Ich sah eine sehr große Schar, die den Namen Jesu bekannte, aber Gott erkannte sie nicht als die Seinen an. Er hatte kein Wohlgefallen an ihnen. Satan schien einen religiösen Charakter anzunehmen und gab gerne zu, dass die Menschen glauben sollten, sie seien Christen. Es war ihm sehr darum zu tun, dass sie an Jesum, seine Kreuzigung und seine Auferstehung glaubten. Aber sie sollten keine der charakteristischen Lehren glauben. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Nicht ein Buchstabe, noch ein Strichlein vom Gesetz. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht ein Buchstabe, noch ein Strichlein vom Gesetz wird vergehen. Das möchten sie nicht, richtig?
Nein, das passiert mit einer Kirche, wenn sie auf diese Lehren von Dämonen hört.
Ja. Satan und seine Engel glauben dies selbst und zittern. Wenn aber dieser Glaube nicht zu guten Werken führt und diejenigen, die ihn bekennen, nicht veranlasst, an dem selbst aufopfernden Leben Christi sich ein Beispiel zu nehmen, dann ist Satan ganz ruhig, denn diese haben nur den Namen Christi angenommen, während sie noch fleischlich gesinnt sind. Er kann sie in diesem Zustande besser in seinem Dienste gebrauchen, als wenn sie kein Bekenntnis machen.
Für die Gegenwart ist das genauso relevant, wie es für die Reformation und die Botschaft von 1843 und 1844 relevant war.
Wenn wir die Art und Weise studieren, wie er die Reformation aushüllte und welche Strategie funktionierte, dann können wir erwarten, dass wir diese Strategie auch in der Kirche von heute finden.
Ja. Sowohl bei denen außerhalb der Übrigen und auch innerhalb der Übrigen.
Die Prediger predigen sanft, was dem fleischlichen gesinnten Bekenner angenehm ist. Genauso wie Satan es haben möchte. Sie wagen es nicht, Jesus und die schneidenden Wahrheiten zu verkünden, denn wenn sie es täten, würden diese fleischlich gesinnten Bekenner sie nicht hören wollen. Da jedoch viele von ihnen wohlhabend sind, muss man sie in der Kirche behalten, obwohl sie ebenso wenig dahin passen wie Satan und seine Engel. Angenehme Fabeln werden erzählt und gerne angenommen. Wenn die Wahrheit in ihrer Reinheit gepredigt würde, dann würde sie schnell Heuchler und Sünder ausschließen. Es herrscht jedoch jetzt ein Unterschied zwischen den bekenntlichen Christen und der Welt. Genau das wird passieren. Wenn wir eine weltliche Situation in der Kirche sehen, bedeutet das nur, dass seine Strategie funktioniert.
Ja, und er ist mit diesem Zustand mehr als zufrieden, wenn es der Fall ist.
Okay. Ich sah, dass, wenn diese falsche Decke von den Gliedern der Kirchen entfernt werden würde, eine solche Bosheit, Schlechtigkeit und Verderbtheit sich offenbar würde, dass das kleingläubigste Kind Gottes sich keinen Augenblick besinnen würde, diese vorgeblichen Christen bei ihrem rechten Namen zu nennen, Kinder ihres Vaters, des Teufels, denn sie tun seine Werke. Das sind ziemlich klare Worte. Martin, haben wir derartige Charaktere in der Kirche?
Ja.
Wir haben ja die Kirche schon besprochen. Und wir wissen, dass es sie in der Kirche gibt. Sogar die Bösartigsten werden in der Kirche sein. Macht das aus der Kirche Babylon?
Nein.
Nein.
Genau genommen ist das ein Appell an die Leute in der Kirche und auch an die außerhalb. Aber sagen wir an die innerhalb der Kirche, sich selbst zu prüfen, wie wir es in der letzten Folge schon sagten.
Wir müssen also auf unsere Knie gehen und sagen, schaffe in mir den rechten Sinn und den rechten Geist. Wasche mich mit Hyssop und ich werde weißer als Schnee sein. Ganz egal, für wie großartig du dich halten magst oder wie viel du meinst, schon erreicht zu haben, hast du doch den größten Teil noch nicht erreicht.
Ja.
Martin, warum sprechen wir überhaupt darüber?
Damit die Menschen anfangen zu begreifen, so wie wir gerade gesagt hatten, doch sich selbst zu prüfen, um sicherzugehen, dass man nicht in diese Falle des Mit-der-Welt-Mitgehens tappt und damit auf die falsche Seite.
Als diese Reformatoren in den Verliesen saßen und darauf warteten, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, was ging ihnen durch den Kopf?
Nun, die sangen Lieder, also denke ich, dass ihre Gedanken auf Gott fixiert waren.
Richtig.
Aber es ist klar, dass es auch etwas gegeben hatte.
Ihre Sünden mussten ihnen vorausgegangen sein.
Ja.
Es muss ein ernstes Nachdenken gegeben haben. Nehmen wir beispielsweise Cranmer. Er war ja der Erzbischof von Canterbury. Er war gewillt, auf den Scheiterhaufen zu gehen. Dann gab es einen Ausrutscher und er widerrief. Dann führten sie ihn vors Volk und sagten ihm, bekenne dem Volk, was du gerade uns bekannt hast, dass du widerrufen hast und dass Rom schließlich doch recht hat. Als er das Volk sah, fasste er Mut.
War nicht er derjenige, der sagte, verbrennt meine Hände zuerst?
Ich denke ja. Er hielt nämlich seine Finger ins Feuer, denn mit der Hand hatte er seinen Widerruf unterzeichnet. Und ich hielt sie hinein, bis sie abfiel. Es ist schon erstaunlich, stimmt's? Ja, wir müssen diese ernste Selbstprüfung vornehmen. Offenbarung 14, 6 bis 7 bringt uns zur Botschaft der drei Engel, genauer zum Anfang dieser Botschaft. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Der antitypische Versöhnungstag war also gekommen.
Ja.
Das Ende der 2300 Tage. Das Gericht. Wenn du jetzt an das Gericht denkst, musst du an deinen Zustand denken. Bist du schuldig? Die Antwort lautet, ja, ich bin schuldig. Dann muss die Frage lauten, sind meine Sünden mir vorausgegangen?
Das ist die Frage.
Ist es aufgezeichnet, dass sie mir vorausgegangen sind? Wurden sie ausgetilgt? Das ist doch die Frage, richtig?
So ist es.
Ich sah, dass Gott in der Verkündigung der Zeit von 1843 war. Es war seine Absicht, das Volk zu erwecken und es zu einem Punkt der Entscheidung zu bringen. Prediger wurden von der Richtigkeit der Stellung überzeugt, die den prophetischen Perioden gegenüber eingenommen wurde, und manche entsagten ihrem Stolz, gaben ihr Gehalt und ihre Kirche daran, um von Ort zu gehen und die Botschaft zu verkünden. Aber da die Botschaft vom Himmel nur in wenigen Herzen der bekenntlichen Prediger Christi Aufnahme fand, so wurde das Werk auf viele andere gelegt, die keine Prediger waren. Es kamen ungefähr 250 Prediger, die die Botschaft annahmen aus ihren Kirchen. Aber es gab viel mehr Laien, stimmt's? In Summe 50.000.
Das stimmt. Nimm das. Ebenfalls zu dem, was heute geschieht.
Wir können erwarten, dass die Laien den Großteil der Arbeit tun. Wohin die Botschaft auch drang, bewegte sie das Volk. Sünder bereuten, weinten und baten um Vergebung, und solche, deren Leben durch Unehrlichkeit befleckt war, waren ernstlich bemüht, Wiedergutmachung zu leisten. Martin, es geht immer um die Geisteshaltung.
So ist es.
Wenn das Gericht kommt, geht es immer um die Einstellung.
Wie du vorhin schon sagtest, schaffe in mir einen neuen Sinn, Herr. Denn wenn wir diese erste Botschaft nicht annehmen, werden wir die zweite und dritte auch nicht annehmen.
Wir lesen weiter, was unter der Verkündigung der ersten Engelsbotschaft geschah. Eltern fühlten eine besondere Verantwortung für ihre Kinder. Die Botschaft annahmen, arbeiteten mit ihren unbekehrten Freunden und Verwandten. Sie waren von der Last der ernsten Botschaft gebeugt und warnten und baten andere, sich auf das Kommen des Menschensohnes vorzubereiten. Martin, erinnerst du dich, wie es damals war, als du diese Wahrheit zum ersten Mal entdeckt hattest?
Das hier.
Konntest du es für dich behalten?
Nein, es passierte genau das.
Bist du auf eine Wand aus Stein gestoßen?
Oh ja.
Hast du dir den Kopf gestoßen? Aber du fühltest dich dazu gedrungen. Warum ist es dann so, dass nur so wenige in der Kirche diesen Drang spüren?
Ich denke, dass sie nicht realisieren, wie nah wir sind. Und vielleicht sind sie noch nicht wahrhaft bekehrt.
Oder sie sind selbstgefällig geworden und eingeschlafen.
Auch möglich, definitiv. Man hat ja die Jungfrauen.
Das Lied, das sie singen, ist Geschnarche.
Das ist wahr.
Okay. Sie warnten und baten andere, sich auf das Kommen des Menschensohnes vorzubereiten. Nur die allerverhärtesten Menschen konnten solche von Herzen kommende, gewichtige Warnungen unbeachtet lassen. Dieses seelenreinigende Werk wandte die Neigungen der Menschen von weltlichen Dingen ab und einer nie zuvor erfahrenen Heiligung zu. Tausende gewannen die von William Miller verkündigte Botschaft lieb. Knechte Gottes erhoben sich im Geist und in der Kraft des Elia, um die Botschaft zu verkündigen. Wie Johannes, der Vorläufer Jesu, fühlten sich die, die diese feierliche Botschaft predigen, gedrungen, die Axt dem Baum an die Wurzel zu legen und die Menschen zu ermahnen, rechtschaffene Früchte der Buße zu tun. Sehen wir diesen Geist in der Kirche?
Nein, aber wir brauchen ihn. Wir müssen an diesen Punkt kommen. Denn hat sich die Botschaft, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, geändert?
Nein.
Das Gericht findet immer noch statt.
Und es ist seinem Abschluss näher als je zuvor.
Noch näher als bei der damaligen Verkündigung.
Sollte der Ruf nicht lauter werden?
Ganz genau.
Ist der letzte Ruf nicht ein lauter Ruf?
Es schwillt zu einem lauten Ruf an. Jetzt ist es an der Zeit, genau das zu tun, was diese Leute 1843 auch tun mussten.
Die Verkündigung eines bestimmten Zeitpunkts der Wiederkunft Christi rief in allen Kreisen großen Widerstand hervor, von dem Predigen auf der Kanzel bis herab zu dem sorglosesten, den Himmel herausfordernden Sünder. Wenn du also wagst zu sagen, dass die Zeit nahe ist, bist du dann auch heute noch in Schwierigkeiten? Auch wenn du keine präzise Zeit angibst?
Oh, definitiv. Denn jetzt kann man selbstgefällig werden. Du gibst so einen netten Sündenbock ab. Oh, uns ist nicht erlaubt, irgendeine Nähe der Zeit zu erwähnen.
Niemand weiß den Tag noch die Stunde, hörte man die heuchlerischen Prediger und den frechen Spötter sagen. Sie wollten nicht von denen belehrt und zurechtgewiesen werden, die auf das Jahr hinwiesen, in dem nach ihrem Glauben die prophetischen Zeitperioden zu Ende gingen und auf die Zeichen der Zeit verwiesen, die zeigten, dass Christus nahe war, ja vor der Tür stand. Lass uns eine Frage stellen. Wenn die Bibel eine prophetische Zeitspanne gibt und es einen Anfang und ein Ende gibt, ist das doch wie in Beton gegossen, oder?
So ist es. Das kannst du nicht verändern.
Und wenn sich der erste Teil buchstäblich getreu erfüllt, muss sich doch auch der zweite Teil buchstabengetreu erfüllen, richtig? Nun galt der erste Teil den Juden. Die zweite Hälfte gilt für die Welt und es gibt einen Stichtag. Das Ende dieser langen prophetischen Zeitspanne. Und ganz egal, wie man sie berechnet, endet sie im Jahr 1844. Also muss 1844 etwas geschehen sein. Wie wir schon so oft besprochen hatten, nahmen ganz viele Ismen 1844 ihren Anfang. Ob wir jetzt vom Spiritismus reden, ob wir jetzt vom Darwinismus reden, ob wir vom Existenzialismus reden, wir können von allem Möglichen reden. Ökonomismus. Alle begannen sie 1844. Das ist kein Zufall. Noch dazu auch die Mittel, um das Evangelium zu verbreiten. Das heißt, elektronische Medien und Transportmöglichkeiten, all das nahm 1844 seinen Anfang. Das ist kein zufälliges Datum.
Nein, so wie wir es schon vorher gelesen hatten, musste Satan, als diese Botschaft, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist, seine Unterwanderung ausführen und dem entgegenwirken.
Ja, er musste dem mit allen nur möglichen Mitteln entgegensteuern. Viele Hirten der Herde, die bekannten Jesus zu lieben, sagten, dass sie nichts gegen die Verkündigung des Kommens Christi hätten, sich aber gegen die festgesetzte Zeit wendeten. Das Problem war, dass die Prophezeiung eine festgesetzte Zeit hatte. Ihr einziger Fehler war, dass sie das Ereignis falsch interpretierten. Denn das Ereignis war, dass die Stunde seines Gerichts und nicht die Stunde seiner Wiederkunft gekommen war. Gottes allsehendes Auge las in ihren Herzen. Sie liebten es nicht, dass Jesus nahe war. Läuft es nicht darauf hinaus?
Ganz genau. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Darum geht es. Sie sagten, nein, nein, wir haben kein Problem damit, dass Jesus kommt. Wir haben ein Problem mit dieser Zeit, die du festsetzt.
Wenn du jetzt in unserer Zeit sagst, dass die 6000 Jahre sich dem Ende zuneigen, wirst du dann in Schwierigkeiten kommen?
Ja.
Setzt du denn eine bestimmte Zeit, wenn du das sagst?
Nein.
Nein.
Aber was ist das zugrunde liegende Problem?
Das ist das zugrunde liegende Problem.
So ist es.
Sie wollen Jesu Wiederkunft nicht so nahe haben. Sie wussten, dass ihr unchristliches Leben die Prüfung nicht bestehen würde, denn sie wandelten nicht auf dem von Gott vorgezeichneten Weg der Demut. Diese falschen Hirten standen dem Werk Gottes im Weg. Das ist doch sehr interessant.
Harte Worte.
Diese mehrbändige Reihe Spiritual Gifts ist sehr informativ, denn sie sagt es noch so, wie es ist. Stimmt's?
Es ist es wirklich wert, dass jeder hingeht und die Bände von Spiritual Gifts liest.
Die mit überzeugender Macht gesprochene Wahrheit rüttelte das Volk auf und die Menschen begannen gleich dem Kerkermeister zu fragen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Aber diese Hirten traten zwischen die Wahrheit und das Volk und predigten ihnen sanfte Dinge, um sie von der Wahrheit abzubringen. Martin, sagt man nicht, dass das eine panikmachende Verkündigung ist?
Genau.
Sie taten sich mit Satan und seinen Engeln zusammen und riefen Friede, Friede, und es war doch kein Friede. Prediger, die diese rettende Botschaft selbst nicht annehmen wollten, hinderten auch andere, die sie angenommen hätten. Das Blut von Seelen klebten an ihnen. Prediger und Volk machten gemeinsame Sache, um diese Botschaft vom Himmel zu widerstehen. Martin, was damals geschah, wird ganz am Ende wieder geschehen. Während die Botschaft vorangeht, trifft sie auf großen Widerstand.
Von beiden Seiten, sowohl von der Welt wie auch von innerhalb.
Und viele Prediger werden sich dagegen aufstellen. Wenn bekenntliche Christen das Erscheinen ihres Heilandes geliebt, ihm ihre Zuneigung geschenkt und gefühlt hätten, dass nichts auf Erden mit ihm verglichen werden kann, dann hätten sie bei der ersten Andeutung seines Kommens vor Freude gejubelt. Doch der Widerwille, den sie zeigten, als sie vom Kommen ihres Herrn hörten, war ein entscheidender Beweis dafür, dass sie ihn nicht liebten. Satan und seine Engel triumphierten und schleuderten Christus und seinen heiligen Engeln ins Gesicht, dass sein bekenntliches Volk so wenig Liebe zu ihm habe, dass es seine Wiederkunft gar nicht wünsche. Martin, Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen.
Du musst dich sehr vorsehen. Wir haben so Angst vor dem, was die Welt wohl sagen könnte und wie wir in den Augen der Menschen dastehen könnten, dass wir schnell in diese Kategorie fallen könnten, dass es so aussieht, als ob wir die Wiederkunft nicht wünschen.
Ja, wenn du Gott wärst, würdest du dann vielleicht dem Teufel erlauben, um es einmal so auszudrücken, eine Zeit der Trübsal von einem solchen Ausmaß herbeizubringen, dass du tatsächlich anfängst, die Wiederkunft herbeizusehnen?
Aber sicher doch, wie zur Zeit der Reformation oder hier, ist er wieder sehr mit dieser Reinigung der Kirche beschäftigt.
Seine Hand bedeckte einen Fehler in der Berechnung der prophetischen Zeitperioden. Genau genommen war der einzige Fehler bei der Berechnung der prophetischen Zeit nur der, dass sie das Jahr Null nicht beachtet hatten.
Ja, das war im Jahr 1843.
Ja, das geschah 1843. Und 1844 gab es die falsche Interpretation des Ereignisses. Genau genommen gab es also zwei Fehler.
Ja.
Okay.
Aber war das, so wie du gerade sagtest, nach Gottes Plan?
Es muss nach Gottes Plan gewesen sein. Verstanden es denn die Jünger, als Jesus sagte, dass er gekreuzigt werden würde?
Nein.
War das nach ihrem Plan?
Nein.
Nein, sie hatten das erste und zweite Kommen Christi vermischt. Sie erwarteten das zweite Kommen, hatten es aber mit dem ersten Kommen zu tun. Und sie waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Was geschah also, als Christus gekreuzigt wurde? Gab es da nicht eine große Zerstreuung?
Ja, sie gingen und versteckten sich im Obergemach.
Richtig.
Sie gingen nicht und hielten Predigten.
Wir hatten anscheinend so ein Ereignis mehr als nur einmal in der Geschichte. Es ist ein reinigendes Ereignis.
Definitiv.
Es gab einen Fehler. Es gab eine falsche Interpretation. Sie führte zur Zeit der Jünger zu einer Riesenenttäuschung. Hier gab es einen Fehler. Es gab eine falsche Interpretation. Sie führte zu einer großen Enttäuschung. Warum können die Leute nicht sehen, dass das eine der Methoden Gottes ist, mit denen er seine Kirche reinigt?
Stimmt. Man kann die Bibel nicht wegen der Botschaft, die die Jünger brachten, verwerfen, nur weil sie eine Riesenenttäuschung hatten. Genauso wenig kann man diese Kirche wegen der Enttäuschung verwerfen, die sie damals hatte.
Okay. Ist die prophetische Zeitspanne in der Bibel?
Ja.
Wenn sie darin steht, sollte sie dann nicht studiert werden? Sobald man sie studiert und zu einem Schluss kommt, ist man schon verdammt. Wenn es sich als ein falscher Schluss herausstellt, wird man doppelt verdammt. Was für eine schöne Strategie. Macht sie die Prophezeiung falsch?
Nein.
Nein. Jene, die auf ihren Herrn warteten, entdeckten den Fehler nicht, und selbst die Gelehrtesten unter den Männern, die der berechneten Zeit widersprachen, konnte ihn nicht sehen. Gott beabsichtigte, dass sein Volk seine Enttäuschung erleben sollte. Die Zeit verstrich. Einige unserer Prediger sagen, dass das nur eine jämmerliche Ausrede ist. Entschuldigung, das ist doch die Prophetie. Man kann sie nicht einfach streichen. Die Zeit verstrich. Wer in freudiger Erwartungen nach seinem Heiland ausgeschaut hatte, wurde traurig und entmutigt. Während solche, die die Erscheinung Jesu nicht geliebt, sondern die Botschaft nur aus Furcht angenommen hatten, sich freuten, dass er nicht zur erwarteten Zeit gekommen war. Die Bekenntnis hatte nicht ihr Herz berührt und ihr Leben in Ordnung gebracht. Wieder hat man eine reinigende Handlung. Und man konnte sehen, zu welcher Kategorie die Leute gehörten. Denn in dem Moment, als sie anfingen zu spotten, auch wenn sie vor 5 Minuten noch neben dir standen, zeigte das, dass ihre Bekehrung nur halbherzig war.
Ganz genau. Es ist wieder eine Reinigung.
Wie bei der Frau, die im Sturm auf einem Boot war. Dort fiel sie auf ihre Knie und betete, dass Gott sie beschützen sollte, dass sie ihr Leben verändern würde, wenn er es tat. Dann beruhigte der Sturm sich und sie war vor den Gefahren des Sturms gerettet. Sie kehrte schnurstracks zu ihrem alten Leben zurück. Ellen White fragte sie: Entschuldigung, aber was ist mit ihrem Versprechen, das sie abgegeben haben? Ach, das war damals. Wir werden solche Dinge haben.
Ganz ähnliche.
Der Zweck des ersten Engels war, das Gericht zu verkündigen. Wir leben im antitypischen Versöhnungstag. Und sobald sie den Grund für ihre falsche Interpretation erkannt hatten und damit die Heiligtumsbotschaft, waren sie für die nächste große Episode bereit. Richtig?
Und sogar, was wir über die große Enttäuschung lesen, aber es ist biblisch.
Ja, wenn man zur Offenbarung 10 geht, hat man diese Geschichte niedergeschrieben. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Martin, wenn du etwas isst, was kommt da zuerst? Der Magen oder der Mund?
Der Mund.
Dort war es süß und es wandelte sich in Bitterkeit. Der Herr kommt. Freude. Er kam nicht. Enttäuschung. Ich sah eine große Anzahl von Gruppen, die durch Seile verbunden schienen. Viele in dieser Gruppe befanden sich in gänzlicher Finsternis. Ihre Augen waren zur Erde gerichtet und es schien keine Verbindung zwischen ihnen und Jesus zu bestehen. Aber unter diesen verschiedenen Gruppen zerstreut waren Personen, deren Angesichter strahlten und deren Augen zum Himmel gerichtet waren. Lichtstrahlen von Jesus, gleich den Strahlen der Sonne, waren ihnen gegeben. Ein Engel gebot mir, sorgfältig zuzusehen, Und ich sah über einem jeden, der einen Lichtstrahl hatte, einen Engel wachen, während böse Engel die umgaben, die in Finsternis waren. Ich hörte die Stimme eines Engels rufen: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ein herrliches Licht ruhte auf diesen Gruppen, um alle zu erleuchten, die es annehmen wollten. Das Licht wurde also jedem dargeboten, richtig?
Ja, all diesen Kirchen. Diese Gruppen waren Kirchen.
Ja, wer erhielt es?
Nur wenige. Wieder einmal war es eine Reinigung.
Was ist mit dem lauten Ruf der dritten Engelsbotschaft? An wen wird er ergehen?
An die ganze Welt.
Und wie viele werden ihn annehmen?
Leider nur wenige.
Okay. Da zerrissen viele die Seile, durch die sie mit diesen Scharen verbunden waren. Als sie dies taten, gingen Männer, die sie verehrten, aus den verschiedenen Gruppen durch diese Gruppe, manche mit freundlichen Worten, andere mit zornigen Blicken und drohenden Gebärden, und machten die lose werdenden Seile wieder fester. Die Männer sagten beständig: Gott ist mit uns, wir stehen im Licht, wir haben die Wahrheit. Ich fragte, wer diese Männer seien, und man sagte mir, dass es Prediger und leitende Männer seien, die selber das Licht verworfen hätten und nicht haben wollten, dass andere es annehmen. Ich sah jene, die das Licht liebten. Mit brennendem Verlangen schauten sie aufwärts und erwarteten, dass Jesus kommen und sie zu sich nehmen würde. Martin, von welcher Gruppe wird am Ende das größte Problem ausgehen?
Der Führung in der Kirche.
Von den Predigern?
Ja, den Pastoren.
Hattest du schon Bibelstunden mit Leuten, die von dem, was sie in der Bibel gelesen haben, absolut niedergestreckt waren? Und dann gehen sie und haben ein Gespräch mit ihrem Pastor und verlieren jegliches Interesse? Welches Wort hat für sie also die größte Autorität? Das Wort Gottes oder das des Predigers?
Das Wort des Pastors. Es ist ein trauriger Stand der Dinge, dass das in jeder Denomination geschieht.
Ja.
Wenn wir das auf heute übertragen, haben uns doch Botschaften und Umstände gezeigt, dass die Zeit nahe ist.
Sie muss nahe sein.
Und was war die Reaktion der Mehrheit der Leute? Genau das Gleiche, wie wir es gerade als Reaktion auf die erste Engelsbotschaft damals gesehen haben.
Martin, wenn du Liebe für die Wahrheit hegst und du dich über die Wahrheit austauscht, würdest du dir dann nicht vorstellen, dass die Leute zusammenkommen und gemeinsam studieren, bis sie zu einem gemeinsamen Schluss kommen? Aber was ich gerade sehe, ist, dass sie Lager bilden. Und diese Lager werden nie zusammenkommen.
Nein, es heißt hier, dass sie die Seile wieder fester machten. Das sind keine Seile des Glaubens. Diese Seile bestehen aus: Oh, wir haben das, wovon wir überzeugt sind.
Wir wissen, was die Wahrheit ist, und wir bleiben bei ihr stehen. Und wir werden uns nicht mit deinem Standpunkt befassen. Ganz egal, wie viele Verse du uns angibst. Ist es nicht so? Sehen wir das in unseren Kirchen geschehen? Dann folgt natürlich ein anderer Engel, der sagen konnte: Gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Martin, wenn du die erste Engelsbotschaft nicht angenommen hast, kannst du dann Teil des zweiten Engels sein?
Nein, das kannst du leider nicht.
Nein, weil du genau genommen Teil von Babylon bist und nicht wissen wirst, dass es gefallen ist.
So ist es. Du musst das auch geistlich nehmen. Wenn dein Denken noch in Babylon ist und du die Stunde seines Gerichts und die Wiederkunft ist nahe nicht angenommen hast, wirst du die zweite Botschaft nicht erhalten, um dein Denken aus Babylon herauszubekommen.
Dann wirst du nicht Teil der Botschaft sein können. Und wenn du nicht Teil der zweiten Engelsbotschaft bist, wirst du dann Teil der dritten Engelsbotschaft sein?
Nein, definitiv nicht.
Nein, wirst du nicht, stimmt's? Wie wichtig ist es also, den ersten Engel anzunehmen?
Von allergrößter Wichtigkeit. Es geht um Leben und Tod.
Warum wurden sie zu Babylon? Doch deshalb, weil sie die erste Engelsbotschaft zurückgewiesen hatten, richtig? Ach übrigens, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der gemacht hat, den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen. Fast wie es im Sabbatgebot steht, stimmt's?
So ist es.
Man kann das Gericht nicht ohne Gesetz haben. Die erste Engelsbotschaft bringt also Gesetz und die Gnade in Einklang. Sie küssen sich, stimmt's? Gerechtigkeit und Gnade küssen sich mit der ersten Engelsbotschaft. Aber man braucht nur Gnade, wenn man ein Übertreter ist. Also muss man ein Gesetzesübertreter sein. Wenn man diese Botschaft annimmt, muss man auch annehmen, dass man durchs Gesetz gerichtet wird. Wenn man dieses Gefühl hat, durch das Gesetz verurteilt zu werden, dann bedeutet das doch, dass man besser umkehrt.
Das stimmt. Das ist wahr.
Das ist die logische Konsequenz. Wenn man Buße getan hat, kann man getauft werden. Entweder buchstäblich oder im Geist, stimmt's?
Ja.
Das gehört alles zusammen.
Das zeigt dir auch, wie wichtig es ist, sich schon an die erste Engelsbotschaft zu halten.
Wenn du also die erste Engelsbotschaft annimmst, nimmst du das Gesetz von Herzen an.
So ist es.
Du nimmst damit auch den Sabbat an. Bete den an, der gemacht hat. Denn so steht es im Sabbatgebot. Und dann kannst du sagen, gefallen ist Babylon, weil sie vom Wein den falschen Lehren ihres Abfalls getrunken haben. Wenn ich das so umformulieren darf. Gut. Was ist nun Teil dieser falschen Lehren ihres Abfalls?
Der falsche Sabbat.
Ja, der falsche Sabbat. Der erste Engel sagt dir das ziemlich deutlich. Gegen Ende der zweiten Engelsbotschaft zeigt ein großes Licht vom Himmel auf das Volk Gottes scheinen. Die Strahlen dieses Lichtes schienen hell wie die Sonne zu sein. Ich hörte die Stimmen der Engel rufen, siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Wird die Erwartung der Wiederkunft nicht größer, je weiter wir in der Engelsbotschaft fortschreiten? Oder wird sie kleiner?
Sie wird immer lauter und wächst. Aber wenn du zu diesem Zeitpunkt die erste Botschaft noch nicht angenommen hast, wirst du nicht Teil dieses anschwellenden lauten Rufs werden.
Okay. Der Ruf, der Bräutigam kommt, wird lauter. Denn es liegt auf der Hand, dass man sich diesem Ereignis nähert. Wenn man schon bei der ersten Engelsbotschaft eine Naherwartung hatte, muss man die Wiederkunft noch näher erwarten, wenn man den Abfall sieht. Kann ich das sogar auf eine Situation in der Gemeinde herunterbrechen?
Definitiv. Wir sehen uns ständig die Zeichen da draußen in der Welt an. Aber wenn man diese Dinge sieht, die im Geist der Weissagung und der Bibel erwähnt sind, was innerhalb der Gemeinde passieren wird, ist es doch ganz offensichtlich auch ein Anzeichen dafür, wie nahe die Wiederkunft Christi ist.
Versuchst du mir zu sagen, dass, wenn wir Zeichen großen Abfalls innerhalb der Kirche sehen, dass ich mich dann aufrichten, das Haupt heben und mich freuen sollte, weil das Kommen des Herrn nahe ist?
Definitiv.
Aber ich sollte auch meine Stimme erheben und dem Haus Israel ihre Sünden verkünden.
Das müssen wir. Das ist ein Befehl. Wir müssen es tun.
Okay. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Dies war der Mitternachtsruf, der der zweiten Engelsbotschaft Kraft geben sollte. Es wurden Engel vom Himmel gesandt, um die entmutigten Heiligen aufzurütteln und sie auf das große Werk, das vor ihnen lag, vorzubereiten. Die begabtesten Männer waren nicht die Ersten, die diese Botschaft annahmen. Es wurden Engel zu den demütigen, ergebenen Seelen gesandt, die sie bedrängten, den Ruf zu erheben, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Sie sahen sehr glücklich aus. Sie hatten einen fest nach oben gewandten Blick und sehnten sich danach, dass Jesus erschien. Einige waren in großer, besorgter Unruhe. Sie weinten und beteten. Ihre Augen schienen auf sich selbst gerichtet zu sein und sie wagten es nicht, nach oben zu blicken. Ein kostbares Licht vom Himmel nahm die Finsternis von ihnen und ihre Augen, die voller Verzweiflung auf sich selbst geheftet waren, wandten sich nach oben, während sich dankbar und heilige Freude in jedem Gesichtszug ausdrückten. Jesus und das ganze Heer der Engel blickten beifällig auf die treuen Wartenden. Diejenigen, die das Licht der ersten Engelsbotschaft abgelehnt und sich ihm widergesetzt hatten, verloren das Licht der zweiten und konnten von der Kraft und der Herrlichkeit, die mit der Botschaft, siehe, der Bräutigam kommt, verbunden war, keinen Nutzen ziehen. Jesus wandte sich missbilligend vor ihnen ab. Das ist doch ziemlich erhellend. Man kann aus der zweiten Engelsbotschaft keinen Nutzen ziehen, wenn man die erste nicht angenommen hat. Und wenn man die zweite von Herzen annimmt, muss man sich doch gewisslich fragen, was ist dieser Wein, den ich meiden muss?
Weil dieser Wein dir zusammen mit Verführung und Täuschung ausgeschenkt und serviert wird.
Okay. Es ist eine Frau. Sie hat einen Humpen, einen Becher, der mit Gräueln angefüllt ist. Darüber lesen wir in Offenbarung Kapitel 17. Und zur Zeit der Reformation wusste jeder genau, wer diese Frau war. Heute sitzen sie an ihrem Tisch, trinken aus diesem Becher und vergessen dabei völlig die Geschichte. Können sie dann Teil des dritten Engels sein, wenn sie nicht einmal Teil des zweiten Engels waren?
Nein.
Wenn du sagst, dass Rom sich geändert hat, bist du dann Teil des zweiten Engels?
Nein, definitiv nicht.
Stimmt. Wenn du Teil der reformierten Kirche bist, die doch in der ökumenischen Gremium sitzen und sich dort in Bezug auf Glaubenspunkte vereinen und Kompromisse eingehen, kannst du dann Teil der zweiten Engelsbotschaft sein?
Das geht auch gar nicht.
Okay. Sie hatten ihn geringschätzig behandelt und abgelehnt. Wer die Botschaft annahm, wurde in eine wolkevolle Herrlichkeit gehüllt. Sie warteten, waren wachsam und beteten, um Gottes Willen zu erkennen. Sie fürchteten sich sehr davor, ihn zu beleidigen. Die vom Himmel gegebene Botschaft brachte Satan und seine Engel in Rage und jene, die bekannten, Jesus zu lieben, aber sein Kommen geringschätzten, verachteten und verlachten die vertrauensvollen Getreuen. Wir haben also die Entwicklung zweier Lager. Kommt aus ihr heraus, mein Volk, oder schließt euch mir an beim ökumenischen Fest.
So ist es. Und die Hauptbotschaft der Kirche dieser Leute ist, Jesus ist auf dem Weg.
Okay. Lass uns das wieder auf die Übrigen umlegen. Gibt es bei den Übrigen Leute, die nicht Teil des zweiten Engels sind?
Leider ja.
Lesen wir Artikel von ihnen?
Ja.
Rom hat sich geändert. Lesen wir derartige Artikel?
Das haben wir gesehen.
Rom ist nicht der Antichrist. Sind sie unsere prominenten Leute oder sind sie nicht so prominent?
Das sind prominente Leute, so wie wir gelesen hatten, dass es so sein würde.
Okay. Wenn sie also nicht Teil des zweiten Engels sind, weil sie nicht anerkennen, dass es Babylon gibt, können sie dann Teil des dritten Engels sein?
Nein.
Ist das eine ernste Sache?
Definitiv.
Okay. Was machen also diese Leute, die diese Botschaft mit offenen Armen angenommen haben? Sie sagten sich von der Welt los, wandten ihre Zuneigung von ihr ab und opferten ihre weltlichen Interessen. Sie waren nicht frei von Irrtümern. Und ich sah die Barmherzigkeit und Güte Gottes darin, dass er den Menschen auf der Erde eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, sie auf einen Zeitpunkt zustoßen, sie zu einer gründlichen Selbsterforschung zu führen, damit sie die Irrtümer abstoßen konnten, die ihnen von den Heiden und Päpsten überliefert worden waren. Diese Botschaft kann einigen sogar in der Kirche gar nicht gefallen. Durch diese Botschaften brauchte Gott sein Volk heraus, wobei er für sie mit größerer Kraft wirken kann und all seine Gebote halten können. Martin, diese Reinigung findet in der Gemeinde statt.
Ich glaube das auch.
Du glaubst es? Wie wichtig ist es also, dass wir sicher gehen, dass wir Teil dieser Gruppe sind?
Es ist von äußerster Wichtigkeit und auch die gründliche Selbsterforschung.
Wenn wir also gelegentlich zeigen, was von einigen Predigern in unserer Kirche verkündigt wird, ist das dann unangemessene Kritik? Oder ist das notwendig, um die Leute zu warnen, die dem geradlinigen, schmalen Pfad folgen wollen?
Es ist absolut notwendig. Wir haben das sogar in Hesekiel 8 gesehen.
Jesus kam nicht auf die Erde, wie es die wartende frohe Schar dachte, um das Heiligtum dadurch zu reinigen, dass die Erde durch das Feuer gereinigt werde. Ich sah, dass ihre Berechnungen der prophetischen Zeiträume richtig waren. Die prophetische Zeit ging 1844 zu Ende. Ihr Irrtum bestand darin, dass sie nicht verstanden, was das Heiligtum und seine Reinigung war. Das sagten wir ja schon eingangs. Jesus betrat das Allerheiligste, um das Heiligtum am Ende der Tage zu reinigen. Die Zeit war erfüllt, aber wo war ihr Heiland? Sie hatten ihn verloren. Mir wurde dann die Enttäuschung der Jünger gezeigt, als sie zum Grab kamen, um den Leichnam Jesu nicht fanden. Maria sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen. Martin, das ist eine faszinierende Parallele.
Definitiv.
Wenn man eine große Enttäuschung sucht, so hatten die Jünger eine. Und er hatte es ihnen gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen würde. Nicht wahr? Sie gingen zum Grab und er war nicht da.
Wir haben ihn verloren.
Wir haben ihn verloren. Verloren ihn einige, als er von der ersten Abteilung in die zweite ging?
Ja, leider schon.
Sie haben ihn weggenommen.
Das ist so wichtig, denn es gibt noch so viele Leute, die sagen, dass Jesus bei seiner Himmelfahrt direkt in das Allerheiligste einging.
Ja, wir hatten diese Bewegung in unserer Kirche und es nimmt in keinerlei Art ab, sondern sogar zu. Sie haben also den Herrn weggenommen. Ich finde das so interessant. Es gab also im Grunde eine Wiederholung dessen, was bei der Kreuzigung passiert war. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ist es dann für jemanden anders möglich, Jesu Stelle einzunehmen?
Ja.
Wir lesen tatsächlich, dass Satan den Platz einnehmen kann und die Zuneigung auf sich selbst ziehen kann, auch wenn Jesus nicht da ist, denn er ist schon in die zweite Abteilung gegangen. Was beinhaltet das? Wir müssen das eingehender betrachten. Es beinhaltet jedenfalls nicht, dass Jesus weg ist. Es bedeutet nicht, dass er sich einfach in einem anderen Zimmer eingeschlossen hat. Es bedeutet, dass er in die Zeit getreten ist, in der der Standard des Gerichts hervorgehoben wird. Wenn auch das Gesetz hervorgehoben wird. Und wenn man nicht mit ihm in diese Geisteshaltung geht,
ja,
dann wird man bei dieser Einstellung bleiben, dass das Gesetz abgeschafft wurde.
Ganz genau.
Und dann wird der Meister des Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz, die Stelle Jesu einnehmen und die Anbetung entgegennehmen.
Denn Satan sagt, du kannst machen, was immer du willst, denn es gibt kein Gesetz mehr.
Es gibt kein Gesetz. Dann werden sie diesen falschen Jesus anbeten. Doch der wahre Jesus ist dort, wo sich diejenigen befinden, die die Gebote Gottes halten und die am Zeugnis festhalten. Die anderen mögen wohl behaupten, dass sie am Zeugnis festhalten, aber sie halten die Gebote Gottes nicht. Also haben sie einen anderen Anführer.
Ja.
Okay. Engel sagten den betrübten Jüngern, dass ihr Herr auferstanden war und ihnen nach Galiläa vorausgehen würde. Ich sah, dass die Enttäuschung derjenigen, die an das Kommen des Herrn im Jahr 1844 geglaubt hatten, der Enttäuschung der Jünger nicht glich. Die Prophetie erfüllte sich in der ersten und zweiten Engelsbotschaft. Sie wurden zur richtigen Zeit gegeben und führten das Werk aus, das Gott ihnen zugedacht hatte. Martin, sie glich sich nicht. Warum glaubst du, dass sie nicht gleich war?
Weil sie buchstäblich mit dem Herrn wandelten. Also war ihre Enttäuschung sogar noch schlimmer. Es war so viel intensiver.
Hier gab es eine geistliche Anwendung und konnte einfach abgetan werden. Aber das Ereignis hatte eine ähnliche Konsequenz.
Deshalb sagte sie zuvor, dass sie die gleiche Enttäuschung gesehen hatte. Es ist immer noch eine Parallele.
Martin, dann lass uns zum dritten Engel gehen. Der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt und so weiter, wir wissen, was die restlichen Verse aussagen. Gleich darauf folgt, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Himmel sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Sollte es noch eine Zeitspanne vom Verstehen der dritten Engelsbotschaft bis zum Kommen geben?
Ja.
Sollten immer noch Leute sterben?
Ja.
Aber wenn sie im Glauben an die dritte Engelsbotschaft sterben würden, glückselig sollten sie sein.
Ja.
Er würde also nicht auf der Stelle kommen. Es sollte noch eine Zeit dauern. Diese Prophezeiungen sind tatsächlich erstaunlich, Martin.
Sie sind unfassbar. Und noch etwas anderes, wenn man dem nicht nacheinander folgt, zuerst der ersten, dann wird man die zweite annehmen. Man kann das nicht andersherum machen.
Nein, man muss verstehen, worum es dabei geht. Man muss verstehen, wer Babylon ist. Es ist gefallen. Man muss verstehen, was dieser Wein ist. Man muss vermeiden, den Wein zu trinken. Man muss sich davon trennen.
Das ist die zweite Engelsbotschaft. Die erste ist, dass man Jesus erwarten muss, der schon unterwegs ist.
Und man muss das Gericht und
den Sabbat,
die Grundlage des Gerichts, verstehen. Es gibt einen ganzen Satz an Lehren, die sich entwickeln müssen, wenn man Teil der dritten Engelsbotschaft sein will. Die Botschaft des dritten Engels lautet, dass man das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen darf. Das bedeutet, dass man verstehen muss, wer das Tier ist. Dann darf man das Mahlzeichen seines Bildes nicht empfangen, denn das Bild wird wie das Tier sein, stimmt's?
So ist es.
Es hat auch ein Mahlzeichen, aber dieses Mahlzeichen gehört in Wirklichkeit dem ersten Tier. Aber er hat es ebenfalls angenommen. Es wird also durchdrücken. Deshalb muss man verstehen, wer das ist. Das ist der Protestantismus. Der Protestantismus, der sich mit dem Staat verbindet, um dem Mahlzeichen in deiner Stirn Geltung zu verschaffen. Oder um dich zumindest dazu zu zwingen, dich an ihr Diktat zu halten, ob du jetzt willst oder nicht. Und wenn du diesem Druck nachgibst, erhältst du das Mahlzeichen. Also musst du dem widerstehen. Du musst also wissen, wer das Tier ist. Wussten die Reformatoren damals, wer das Tier war?
Ja.
Wussten die Reformatoren, wer das Bild des Tieres war?
Nein.
Nein.
Nein, denn das Bildnis gab es noch nicht.
Es hat sich noch nicht herausgebildet. Okay, Martin, aber wo stehen wir jetzt? Wissen wir, wer das Bild ist?
Ja.
Warum?
Weil die Prophetie erfüllt ist und wir es in der Geschichte sehen können. Die erste und zweite Engelsbotschaft, die angenommen wurde, all das brachte die Gemeinde der Übrigen der Welt.
Okay. Wir werden uns ja wieder das aktuelle Geschehen betrachten in der nächsten Folge, weil wir ja immer zwischen aktuellem Geschehen und prophetischen Einblicken abwechseln. Und wir werden sehen, dass das Bild sich herausgebildet hat.
So ist es.
Und jeder, der es abstreiten möchte, dass das Bild sich herausgebildet hat, hat ein ernstes Problem. Denn sie müssen sich nur den obersten Gerichtshof von Amerika ansehen. Und auch das, was die Zeitungen hinausschreien, dass sie nämlich das Bild herausbildet.
Ja, aber wenn du nicht, das wird herauskommen. Wenn wir das zeigen und man das nicht annimmt, dass das Bild sich schon zeigt und all das, bedeutet das, dass man die erste und zweite Engelsbotschaft nicht angenommen hat.
Und deshalb hat man kein Verständnis für die dritte. Gilt das sogar für einige unserer leitenden Figuren?
Das gilt definitiv genauso für die Kirche.
Sie behaupten, dass das Bildnis sich nicht herausgebildet hat. Haben Sie nicht erst kürzlich behauptet, dass das Bild sich noch nicht herausgebildet hat?
Ja, und dann hat man den anderen traurigen Teil dabei. Sie geben zu, dass es ein Bildnis gibt, aber dann sind ihre Früchte ein wenig anders.
Okay. Einige mögen gegen das Tier predigen, setzen aber dann das um, was das Tier will. Das ist doch etwas problematisch, oder?
Okay.
All das setzt doch ein gewisses Grundwissen voraus. Du musst wissen, wer das Tier ist. Die Reformatoren sagten uns schon, wer das Tier ist. Die Reformatoren wussten, was das Tier ist, wer das Tier ist. Die Reformatoren entschlossen sich, diesen Gedanken abzulehnen und stiegen lieber mit dem Tier ins Bett, wodurch sie das Bild formten. Und das Bild schreit jetzt lauter, als es das Tier jemals konnte. Und wegen allem Zeter, was das Tier auch will. Es ist wie Herodias, die Salome sagt, dass sie den Kopf von Johannes dem Täufer möchte. Und sie werden das Mahlzeichen des Tieres an der Stirn empfangen. Das heißt, sie denken wie das Tier, weil sie angefangen haben, die Dinge im gleichen Licht wie das Tier zu sehen. Und die das gar nicht wissen, werden es in ihrer Hand empfangen. Das ist der große Deal, stimmt's? Doch tatsächlich geht es um die Autorität Gottes, dem die Autorität des Menschen gegenübersteht. Darum geht es in dieser Sabbatfrage. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Geduld bedeutet, dass man diesen Augenblick für eine gewisse Zeit ertragen muss. Von dem Zeitpunkt, an dem diese Botschaft hinausgeht, bis zum Höhepunkt, wird es eine Zeitspanne geben, in der die Menschen sterben, begraben und neue hinzukommen werden. Und die Botschaft wird weiter hinausgehen. Als der Dienst Jesu im Heiligen zu Ende war und er in das Allerheiligste ging und vor der Lade stand, welche das Gesetz Gottes enthielt, sandte er einen anderen mächtigen Engel mit einer dritten Botschaft zur Erde. Ein Pergameter wurde in die Hand des Engels gegeben, und als er die Macht und Majestät zur Erde niederstieg, verkündigte er eine furchtbare Warnung mit der schrecklichsten Drohung, die je an Menschen erging. Diese Botschaft war dazu bestimmt, die Kinder Gottes zu warnen, indem sie ihnen die Stunde der Versuchung und Angst zeigte, die ihnen bevorstand. Der Engel sagte, sie werden in einem heftigen Kampf mit dem Tier und seinem Bild gebracht werden. Ihre einzige Hoffnung auf ewiges Leben besteht darin, dass sie ausharren. Obgleich ihr Leben auf dem Spiel stehe, müssen sie doch an der Wahrheit festhalten. Der dritte Engel schloss seine Botschaft mit folgenden Worten: Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Nun, Martin, diese Botschaft, die als letzte Warnung an die Menschheit gegeben wird, wobei man die Autorität Gottes akzeptieren muss, ist im Gesetz eingeschlossen. Und das ganz besonders im Sabbat. Im Gegensatz zu dem, was das Tier und das Bild predigen. Es ist die letzte Botschaft.
So ist es.
Es wurde mir gezeigt, dass die übrigen Jesu in das Allerheiligste nachfolgten, die Bundeslade. Was enthielt diese Bundeslade denn?
Das Gesetz.
Und den Gnadenthron sahen, was war das?
Jesu Gerechtigkeit bedeckt es.
Also ist das Gerechtigkeit und Gnade, die sich küssen und von ihrer Herrlichkeit gefesselt wurden. Jesus hob dann den Deckel der Bundeslade auf und siehe da, da waren die Steintafeln mit den 10 Geboten darauf geschrieben. Wenn man aber das Gesetz abgelehnt hatte, könnte man dann die zweite Abteilung gehen?
Nein.
Wen würdest du also in der ersten Abteilung anbeten?
Du wärst dort mit Satan.
Ja. Man wäre dort mit Satan zusammen. Sie lesen die lebendigen göttlichen Aussprüche, fahren aber mit Zittern zurück, wenn sie das vierte Gebot unter den 10 heiligen Vorschriften von einem Kranz der Herrlichkeit umgeben und mit dem helleren Licht als die übrigen 9 beleuchtet sehen. Martin, zu diesem Text gibt es eine Menge Kritik. Denn wenn man eines bricht, bricht man alles. Warum sollte es einen Glorienschein und das vierte Gebot geben?
Es war vergessen und es zeigt die Autorität desjenigen, dessen Gebot du hältst.
Das heißt, der ganze Dekalog bekommt seine Autorität vom vierten Gebot. Es muss also heller sein als die anderen.
Was? Denn jeder andere könnte die restlichen 9 geben.
Okay, nun wer widersetzt sich der Autorität Gottes?
Satan.
Ja, Satan. Würde er also nicht versuchen, dieses Gebot zu verdunkeln?
Definitiv. Und es loswerden wollen.
Richtig. Jetzt wurde es also mehr hervorgehoben. Und das ist das Schlachtfeld.
Ja.
Sie finden dort nichts, was sagen würde, dass der Sabbat abgeschafft oder auf den ersten Tag der Woche verlegt worden wäre. Das Gebot lautet noch ebenso, wie es von der Stimme Gottes in feierlicher Majestät auf dem Berg gesprochen wurde, als die Blitze zuckten und die Donner rollten. Es ist noch immer so, wie es mit seinem eigenen heiligen Finger auf die Steintafeln geschrieben wurde. Wie wir schon sagten, schrieb Gott nur ganz wenig Anlässe mit seinem eigenen Finger, stimmt's? Er schrieb auf die Steintafeln.
Ja.
Er schrieb beim Fall Babylons an die Wand. Und er schrieb in den Sand.
Ja.
Und jedes Mal hatte es mit einem Gericht zu tun.
So ist es.
Ich sah das Räucherwerk im Räuchergefäß aufgehen, als Jesus ihre Bekenntnisse und Gebete seinem Vater darbrachte. Als der Rauch aufstieg, ruhte ein helles Licht auf Jesus und auf dem Gnadenthron. Die ernsten, betenden Menschen, die beunruhigt waren, weil sie entdeckt hatten, dass die Übertreter des Gesetzes Gottes waren, wurden gesegnet. Ihre Angesichter leuchteten Hoffnung und Freude auf. Sie nahmen an den Berg der dritten Engelsbotschaft teil und erhoben ihre Stimmen, um die ernste Warnung zu verkünden. Noch einmal, man kann sie nur verkündigen, wenn man von der ersten Abteilung in die zweite gegangen ist. Zuerst nahmen nur wenige sie an, doch die Treuen fuhren energisch fort, die Warnung zu verkündigen. Dann sah ich, dass viele die Botschaft des dritten Engels von Herzen annahmen und gemeinsam mit denen verkündigten, die zuerst die Warnung gegeben hatten. Sie ehrten Gott, indem sie seinen geheiligten Ruhetag hielten. Diese Botschaften wurden mir als ein Anker für Gottes Volk dargestellt. Die, die sie verstehen und annahmen, werden so von den vielen Täuschungen Satans beschirmt. Wie wichtig ist es also, dass man alle drei von Herzen annimmt?
Wenn du das nicht tust, kannst du gegen Satan nicht bestehen. Diese ersten Worte, die wir in der letzten Folge hatten, die Pforten der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwinden. Deshalb muss man alle drei Botschaften von Herzen annehmen.
Okay. Es gibt Leute, die sagen werden, ach, die alle drei von Herzen annehmen, nehmen ein Märchen an. Es hört sich wie ein Märchen an. Jesus, der von einer Abteilung in die andere geht, das Gesetz und so weiter. Aber wenn man es gründlich studiert, ist es wirklich sehr tiefgehend und es ist sehr logisch. Aber es hört sich sehr richtend an, denn man sagt tatsächlich, dass jene, die von der ersten Abteilung nicht in die zweite gehen, weil sie nicht erkennen, dass Gnade und Gesetz zusammengepredigt werden sollten, genau genommen Diener einer anderen Macht sind.
Es klingt richtend, aber der entscheidende Unterschied ist, dass es biblisch ist.
Okay, Martin. Lass es uns zusammenfassen. Diese drei Engelsbotschaft, die von den übrigen verkündigt wird, ist sie wichtig?
Ja.
Denn es ist eine Frage von Leben und Tod, richtig? Enthält sie eine Unmenge an Lehre?
Das ganze Evangelium steckt in diesen drei Botschaften.
Alles?
Ja, alles.
Denn der erste Engel besagt, dass das ewige Evangelium verkündigt werden muss. Warum sollte es notwendig sein, das ewige Evangelium wieder zu verkündigen, wenn es doch seit Tausenden von Jahren schon verkündigt worden war? Es liegt auf der Hand, dass es verloren gegangen sein muss, stimmt's?
Ja.
Satan ist ein Meister darin, Gesetz und Gnade voneinander zu trennen. Deshalb ist er ein Meister darin, diejenigen zufriedenzustellen, die in ihren Sünden gerettet werden wollen.
Indem er das Gesetz wegnimmt.
Und diejenigen, die ohne Gesetz gerettet werden wollen. Unglaublich, wie er das macht. Da befindet sich eine Welt in Bosheit, in Verführung und Irrtum, sogar im Schatten des Todes. Und das schlafend, sie schläft. Ist das eine wahre Feststellung?
Du musst dich nur umsehen.
Wer verspürt die Seelenqual, sie aufzuwecken? Anders gesagt, fühlen wir eine Seelenqual, doch etwas darüber zu sagen? Müssen wir doch, stimmt's?
Wer sonst?
Wenn du Teil eines dritten Engels werden willst, dann musst du diesen Drang haben, es zu verkündigen.
Wir haben gesehen, dass der erste, zweite und dritte Engel einen Ruf beinhaltet und er wird anschwellen. Aber ein Ruf ist kein sanftes, kleines Wispern.
Welche Stimme kann sie erreichen? Mein Geist wird in die Zukunft getragen, wenn das Signal ertönt wird. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen. Lass uns hier innehalten. War das nicht die Botschaft im Jahr 1844?
Ja.
Nun, hier heißt es, dass sie in Zukunft kommen wird.
Und das war 1896.
Ja, 1896. Martin, können wir jetzt ein wenig unartig sein? Gab es schon Ereignisse in der Welt, die in den letzten Monaten oder Jahren passiert sind, die der Vorstellung, siehe, der Bräutigam kommt, Nachdruck verliehen haben?
Definitiv. Wenn dir das entgangen ist, dann weiß ich nicht, auf welchem Planeten du lebst.
Entschuldige, aber ich glaube, dass es vielen entgangen ist. Denn einige haben es ziemlich deutlich gesagt, dass das nicht das letzte Ereignis ist. Aber was sich in den letzten Jahren herausgestellt und ereignet hat, ist für mich und ich glaube auch für dich eine entschiedene Ankündigung. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, um ihm zu begegnen.
Definitiv. Ich glaube das von ganzem Herzen.
Nun, Martin, weißt du, manche Leute sind, wie sie sagen, völlig durcheinander. Aber vielleicht sollten sie doch weiter sein. Aber einige werden es aufgeschoben haben, sich Öl zum Befüllen ihrer Lampen besorgt zu haben, und zu spät werden sie herausfinden, dass der Charakter, der durch dieses Öl repräsentiert wird, nicht übertragbar ist. Nun, Martin, das Öl. Öl steht ja für den Heiligen Geist. Aber eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist das Überzeugen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, richtig?
Das ist also schon die Annahme der ersten Engelsbotschaft.
Ja, und es bedeutet dann auch Charakter. Denn wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und du das korrigieren musst und du erkennst, dass du in Ungerechtigkeit wandelst und du dich zur Gerechtigkeit kehren musst, bedeutet das doch, dass es eine völlige Charakterveränderung geben muss, richtig?
Okay.
Dieses Öl ist die Gerechtigkeit Christi. Es steht für Charakter und Charakter ist nicht übertragbar. Niemand kann ihn für einen anderen erwerben. Jeder muss für sich seinen Charakter erwerben, der von jeder Sündenbefleckung gereinigt ist. Der Herr kommt in Kraft und großer Herrlichkeit. Dann wird es seine Aufgabe sein, eine völlige Trennung zwischen den Gerechten und den Gottlosen durchzuführen. Aber das Öl kann nicht in die Gefäße jener übertragen werden, die es nicht haben. Dann sollen die Worte Christi erfüllt werden, von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Gerechte und Gottlose sollen sich im Lebenswerk begleiten. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Aber der Herr liest im Charakter. Er beurteilt, wer die gehorsamen Kinder sind, die seine Gebote respektieren und lieben. Martin, unter dem Strich bleibt eines. Wenn du Teil der Drei-Engels-Botschaft bist, wirst du zu der Einsicht kommen müssen, dass es eine Arbeit zu tun gibt, was Charakterentwicklung betrifft.
Die Selbstprüfung.
Ja, der gründliche Blick in sich hinein. Unser Appell an die Zuschauer lautet: Siehe, der Bräutigam kommt. Wir müssen vorbereitet sein. Möge Gott uns dabei helfen. Sollen wir beten? Himmlischer Vater, die Tiefe der Drei-Engels-Botschaft, das Erkennen der Zeit, in der wir leben, und auch die Wichtigkeit der Botschaft, mögen sie doch unsere Seelen beeindrucken. Sodass auch wir teilhaben wollen an ihrer Verkündigung. Hilf uns, ein schlafendes Volk aufzuwecken. Und hilf uns, unser eigenes Gewissen aufzuwecken, damit wir beim weiteren Verlauf nicht verloren gehen. Bereite uns für den lauten Ruf vor. Das ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen.
Amen.